Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Trainerkarussell Offseason Preview Folge vor dem Super Bowl Wochenende. Viel Spaß! Hallo Philipp.
Moin Torben.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Zu später Stunde, relativ spät.
Es ist mitten in der Nacht, 22.43 Uhr, starten wir diese Episode von Football Quark. Ich merke jetzt im Video schon, meine Augen sind ganz schön klein. Aber was muss, das muss. Und ich freue mich auf diese Folge. Muss ich tatsächlich sagen, ich mag solche Folgen, wo man einfach so ein bisschen spekulieren kann, wo man so ein bisschen rumlabern kann, weil der Super Bowl steht endlich fest. Bist du zufrieden mit der Paarung oder ist es doch der Super Bowl, den eigentlich keiner will?
Ja, nee, zufrieden bin ich nicht. Zufrieden können die Ravens und Lions auch überhaupt nicht sein, weil ich glaube, für beide wäre was drin gewesen. Beide haben aber genau das gemacht, was wir von Shanahan in der letzten Vorschau eigentlich gesagt haben, dass sie von ihrem üblichen Plan abweichen, dass sie Dinge probieren oder zu zögerlich sind. Ja, oder anstelle der Lions zu viel probieren. Da möchte ich nur einen kurzen Punkt zu anbringen, weil die Diskussion gerade die Runde macht und vielleicht willst du auch kurz was dazu sagen. Ich finde es folgerichtig zu sagen, ich war das ganze Jahr so aggressiv, also mache ich das jetzt weiter und mache das bei jedem Fourth Down. Ein Kumpel von mir hat aber was sehr Interessantes zu mir gesagt bei dem Thema und er sagte, die Lions haben nicht gelernt, dass sie mittlerweile ein besseres Team sind. Also diese aggressive Herangehensweise der Lions erklärte sich ja in den letzten zwei Jahren vor allem dadurch, dass die Lions so ein Team waren, was so an der Klippe hing zu, können wir mit den Großen mitspielen, schaffen wir es mit in die Playoffs rein, ne? Das war ja eher das Thema. Und die Lions haben jetzt nicht kapiert, dass sie zu diesen Top 4 Teams dazugehören und mit denen wirklich in den Ring steigen können. Weil hätten sie das realisiert, hätten sie ein anderes Game gecallt, als was sie da gemacht haben. Und mal schauen, ob sie für nächstes Jahr dazugelernt haben und weniger Aggressivität gehen, weil Detroit hat das ganze Jahr über bewiesen, dass sie in fast jedem Drive punkten können. Die müssen diese vierten Versuche nicht ausspielen. Die Teams, die mehr Schwierigkeiten dabei haben, Scores zu machen.
Ja, prinzipiell ein guter Punkt. Hätte ich gerne vor dem Game gehört. Beim Nachgang ist es immer einfacher, aber da habt ihr wahrscheinlich einfach nicht gesprochen.
Genau.
Also ich finde den Punkt tatsächlich valide. Ich finde den Punkt auch richtig. Ich finde es ehrlich gesagt aber, dass die Lions, ich hoffe jetzt gerade beispielsweise, wir haben heute Mittwoch an dem Punkt sind, dass sie stolz auf diese Saison sind, weil sie sind tatsächlich irgendwie mit 4 Rookie-Startern irgendwie stark in die Saison gestartet und haben das durchgezogen. Am Anfang hat man gedacht, das ebbt irgendwann ab, aber die haben das durchgezogen, sie haben eine überragende Saison gespielt, es haben sich zig Spieler weiterentwickelt und sind auf das nächste Level gekommen. Und ich sehe, das hier war nicht das Ende der Fahnenstange. Ich sehe dieses Team nicht als, wir haben den falschen Gameplan gehabt, sondern nein, wir waren einfach nicht abgezockt genug. Und der hat vollkommen recht. Diese Abgezocktheit ist dann das Vertrauen in die eigene Qualität, was beispielsweise die Chiefs zu 100% haben, wo die einfach sagen, als Playoff-Football, das ist was anderes. Und auch wenn wir Regular-Season-Football nicht wirklich können, aber Playoff-Football können wir und das können wir auch jedes Jahr, müssen die Lions, glaube ich, in ihrer Entwicklung einfach diese Erfahrungen sammeln. Und wenn du dir erfolgreiche Teams anguckst, egal bei welcher Sportart, dann haben die alle solche Momente erlebt, knapp zu verlieren, irgend auf dem Weg auszuscheiden. Und deswegen ist das doch genau der richtige Step jetzt im Prozess. Und wenn du diesem Team, was so talentiert ist, ich sag jetzt mal, 3-4 Veterans gibst und dann noch diese intrinsische Weiterentwicklung hast, weil einfach mehr Erfahrung da ist. Und dann hast du diese gewisse Cleverness, diese gewisse Coolness, diese Ruhe, den vierten nicht auszuspielen, aber beim dritten einfach dafür zu sorgen, dass es gar keinen vierten gibt. dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ich sehe das hier einfach nur als Step der Entwicklung und nicht als Ende der Fahnenstange.
Genau, weil wir schaffen jetzt auch super den Hin rüber zu der Trainersuche, denn Ben Johnson bleibt der Offensive Coordinator, wird dieses Team, wird diese Offense weiterführen. Und wenn wir, wo wir ja demnächst auch öfter mal drüber sprechen werden, auf die Free Agency schauen, dann gibt's zwar ein paar Spieler, wie Jonah Jackson auf Guard zum Beispiel, wo ich sage, die möchte man ganz gerne behalten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Lions an dem Punkt sind, wo dieses Team jetzt einen kompletten Bruch spüren wird, sondern die meisten oder sag mal, die wichtigen Leistungsträger sind, abgesehen von Jonah Jackson, sind für das nächste Jahr gesetzt. Und mit Ben Johnson für die Offense, mit Dan Campbell auf Head Coach, können die Lions sicherlich weiter in eine rosige Zukunft blicken. Nichtsdestotrotz musst du natürlich wachsam bleiben, weil wir haben auch bei anderen Teams gesehen, die haben diese Niederlage in den Playoffs gehabt, wo sie ein Team waren, was wachsen kann. Und sie haben dann nie diesen nächsten Schritt gemacht. Hallo Buffalo, hallo Baltimore, die Teams, die sich jetzt gerade von den Chiefs wieder düpieren lassen haben, die es halt eben seit Jahren nicht schaffen, besser zu sein. Und die Lions haben gesehen, was fehlt, um die 49ers zu schlagen, um das beste Team der NFC zu schlagen. Und sie waren verdammt nah dran. Mhm. Und da kann noch einiges gehen. Aber ich glaube, die größte Konkurrenz müssen sich erstmal in der eigenen Division vom Hals halten.
Die da wäre.
Ja, ja, wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem, was die Green Bay Packers angedeutet haben in den Playoffs, die du auf jeden Fall erstmal mit Green Bay hast.
Ja gut, aber das ist ja prinzipiell, das ist das Geschäft, wenn du Champion werden willst, ist dir das egal.
Klar.
Weil du sagst, du musst eh jeden schlagen. Und stell dir doch mal die Lions jetzt einfach mal, ich habe mir jetzt diesen Free Agency Tracker mal aufgemacht. Stell dir doch die Lions mal vor, mit einem Veteran Nose Tackle wie DJ Reader, mit einem Outside, so mit einem Chain Mover, der Outside noch eine andere Präsenz hat wie Mike Evans, mit einem Calais Campbell, mit so Leuten, die so einfach Veterans sind. Und da diese Championship Mentality und Winner Mentality hier noch reinkriegen und diese Abgezocktheit mit reinkriegen, dann sehe ich da richtig viel und dann sehe ich da auch, und da finde ich dieses Zeichen, dass der OC Johnson bleibt, das spricht so sehr für diese Kultur, die sie da implementiert haben. Und eine Kultur ist das, was dich im Endeffekt trägt, wenn irgendwelche Roleplayer wechseln, wenn irgendwelche anderen Player sozusagen Figuren wechseln, dann kannst du dich immer auf deine Kultur verlassen. Und das ist das, was die Detroit Lions implementiert haben in den letzten Jahren. Deswegen bleibt ein OC und geht nicht zum nächsten Headcoach-Posten, den er irgendwie kriegen würde und den er bestimmt auch gekriegt hätte. Sondern möchte Teil dieses Prozesses sein. Und das ist mehr als nur Teil des Prozesses, sondern checken gerade, hey, hier ist gerade was Besonderes am Tun und am Machen. Und lass uns so ein fragiles Gebilde nicht kaputt werden, bevor wir nicht das große Ziel erreichen. Und großes Lob. Guck dir die Dan Campbell-Reden zum Start seiner Trainertätigkeit bei den Detroit Lions an. Alles ist wahr geworden. Und dieser Typ, dem glaubst du jetzt noch mehr alles. Und die Defense ein bisschen stärken, an ein, zwei Stellschrauben in der Offense drehen, die Weiterentwicklung hoffen bei jungen Spielern. Also es gibt schlechtere Teams, die auf weniger aufbauen können. So, und deswegen die Detroit Lions. Für mich kein Verlierer des letzten Wochenendes. Wer für mich ein Verlierer des letzten Wochenendes war, waren die Baltimore Ravens, und auch nur die Offense der Baltimore Ravens. Die Defense will ich da komplett aus dem Schuss nehmen. Weil die Defense von denen hat abgeliefert. Kansas irgendwie bei 17 Punkten zu halten, bei einer zweiten Hälfte, wo Kansas wirklich unter Kontrolle war. Aber die eigene Offense macht nur 10 Punkte. Die Defense hält den Gegner bei 17 Punkten. Und jedes andere Championship-Game übrigens, wo das Team nur 17 Punkte gescored hat, haben immer die Gegner gewonnen. Außer das jetzt. Also lag es in deiner Offense. Und da würde ich schon sagen, musst du vieles sozusagen kritisieren. Coaching kritisieren, Lamar Jackson kritisieren, alles Mögliche. Wie siehst du das?
Ja, klar. die Spieler haben es zum Schluss nicht fertig gebracht und das Staff tatsächlich auch nicht, denn die Ravens hatten, ich glaube, die geringste Rushing-Quote der gesamten Saison gegen die Chiefs, gegen den Team, gegen das immer wieder andere NFL-Teams gezeigt haben, dass du den Ball gut bewegen kannst und dass du vor allem den Pass-Rush ausbremst, wenn du versuchst, durch die Mitte physisch das Laufspiel zu etablieren, wie man so gerne sagt, und Chris Jones halt davon abhältst, ständig zum Quarterback durchzuwandern. Ja, warum die Ravens das nicht gemacht haben, wissen nur sie. Das steht aber jetzt halt im Wege. Deswegen haben die Chiefs mit ihrer ja tatsächlichen Championship-Mentalität, die sie halt einfach an den Tag legen, mit den Erfolgen, die sie in den letzten Jahren, die diese Mannschaft in den letzten Jahren auch feiern konnte. Das haben wir auch bei den Buccaneers schon in den ersten beiden Playoff-Runden gesehen. Das hat eine Bedeutung, wenn du in den letzten Jahren Super Bowls gewonnen hast und einfach weißt, wie das geht. Baltimore, ja, ich weiß nicht. Baltimore wird ja jetzt, wir sind ja weiter bei der Trainersuche, erstmal sich auf einen neuen Defensive Coordinator einstellen müssen. Der hat einen verdammt guten Job gemacht dieses Jahr. Da wird es eine Veränderung geben. Und Baltimore muss sich fragen, warum haben sie das nicht umgesetzt, was sie eigentlich das ganze Jahr über umgesetzt haben? Warum sind sie wieder und wieder ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team, aber keins für die Postseason? Und da ist eine Frage, die sich aber nicht nur Baltimore stellt, sondern die sich die gesamte NFL stellt, jetzt, nachdem wir das gesehen haben. Sind Dual-Threat-Quarterbacks cool und holen dir ein paar spektakuläre Siege, aber wenn es am Ende des Tages darum geht, um den Titel zu spielen, eben doch nicht ausreichend, weil dann brauchst du den Arm, der dich schlägt.
Aber das ist ja die Frage, das ist ja eine durchgehende Frage. Seit Robert Griffin oder Michael Vick fragst du dich ja genau das. Ganz ehrlich. Ja,
und eigentlich wurde also wir können nie zu dem Schluss kommen, dass Quarterbacks das können, weil wann hat so ein Quarterback das letzte Mal einen Super Bowl gewonnen? Auch Cam Newton war am Ende Flügellarm ja. gegen Denver.
Aber hast du vollkommen recht, aber ich glaube, wir unterschätzen die athletischen Fähigkeiten eines Mahomes. Diese Diskussion ist ja so eine, entweder will ich den Arm oder den Athleten.
Nee, das meine ich nicht.
Heutzutage ist es halt so, dass die Leute obwohl die Mahomes Stärke ist der Arm, aber er ist trotzdem ein Athlet. Joe Burrow kannst du auch mal laufen lassen. Es ist nicht Tom Brady oder Peyton Manning, die sozusagen zu Staub zerfallen würden. Das heißt, also die athletische Grundfähigkeit eines Quarterbacks muss immer gegeben sein.
Absolut.
Es sollte aber nicht sozusagen sein komplettes Spiel darauf basieren, weil Lamar Jackson, den hast du verpflichtet, weil er ein geiler Athlet war und man hat gesagt, und Technik des Wurfs bringen wir ihm irgendwie bei. So, und das hat super geklappt und das ist alles so, der wird vielleicht auch jetzt wieder MVP und so und das ist ein super Spieler, aber sein Spiel basiert irgendwie darauf, dass er gut läuft. Und bei Josh Allen weißt du auch so, da ist man sich halt unschlüssig in dem Sinne, weil der hat diesen Kanonenarm, aber ist auch ein verdammt geiler Athlet, den man auch schon wieder so...
Das Ding ist, Josh Allen, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Justin Fields sind Athleten, die gut werfen können.
So, genau.
Holmes ist ein guter Werfer, der auch laufen kann.
Genau,
auch Jared Goff hat im letzten Spiel mit einem 6-Yard-Lauf ein neues First Down erzielt oder 7 Yards waren. So, natürlich musst du auf dem Boden was bringen.
Genau, das
aber
ist
am Ende gewinnst du diese Spiele mit dem Arm.
Genau, aber das ist der Unterschied zu früher. Heutzutage musst du eine athletische Grundfähigkeit haben. Aber das ist doch, glaube ich, auch der Punkt, warum Patrick Mahomes eher Joe Burrow als Konkurrenten sieht oder vielleicht ab dieser Saison Justin Herbert bald als Konkurrenten sieht, als wirklich Josh Allen.
Ja, genau das ist es. Und das müssen Teams, die halt die Entscheidung treffen, mache ich langfristige Verträge, halte ich an bestimmten Quarterbacks fest, wen drafte ich? Ne? Auch diese Entscheidung muss aber eine Rolle spielen. Ich finde, jede Postseason gibt jedem Team, nicht nur den Teams, die da rausfliegen, sondern allen 32 Teams, gibt denen das was. Und für mich ist das diese Essenz, dass ich als GM in den Raum gehe und sage, ich gebe jetzt mal diese These nochmal wieder in den Raum und wir diskutieren darüber, weil das in Bezug auf den Quarterback, den wir hier gerade haben oder den wir vielleicht haben wollen, eine sehr wichtige Rolle spielt. Weil was bringt es am Ende, wenn ein Quarterback wie Justin Fields oder wie Lamar Jackson oder wie Jalen Hurts eine geile Saison spielt, aber am Ende wird es nie reichen, weil er sich immer von dem besseren Arm, und auf den wird er zwangsläufig irgendwann treffen, immer von dem stoppen lassen wird.
Natürlich, aber du musst ja sehen, also das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil du wirst brauchst einen verdammt großen Rückhalt beispielsweise, um einen Jalen Hurts jetzt zu traden. Wenn du sagst, der Arm wird nicht ausreichen.
Klar.
Du kannst nach dieser Saison nicht argumentieren, und wir haben es auch übrigens gemacht. Wir haben vorher gesagt, ey, Lamar Jackson war vor der Saison für 2 First-Round-Picks zu haben. Welche Idioten haben das nicht gemacht? Wie dumm kann man sein? Am Ende des Tages.
Natürlich.
Hat er sozusagen jetzt im Championship-Game gezeigt, so, ja, er ist gut, aber ist er ein Championship-Quarterback? Das können wir bis heute nicht sagen. Bei Justin Fields brauchst du gerade, das kannst du machen. So, dann,
wenn genau, darum geht's mir ja.
Bei Justin
Fields. Die Entscheidung wird gerade nicht in Baltimore getroffen.
Genau, also bei Justin Fields, der ja in diese Kategorie Quarterback fehlt, so, hey, ich bin ein guter Athlet, aber hab Defizite im Werfen, da kannst du es machen, weil der auf Regular-Season-Ebene nicht das erreicht hat, was die anderen erreicht haben und auch natürlich spielerisch noch einfach ein anderes Level hat, obwohl er athletisch gesehen wahrscheinlich die gleichen Grundvoraussetzungen hat.
Ja, und das Ding.
Das ist, glaube ich, tatsächlich, da können wir auch zur ersten Trainerverpflichtung kommen.
Ganz kurz noch dazu, weil das Ding ist, ja, es betrifft halt vor allem Teams, die Justin Fields haben oder die jetzt einen Quarterback draften, weil diese Playoffs haben ja eben nicht nur gezeigt, du brauchst den Arm, sondern im Endeffekt brauchst du einen Quarterback, der Patrick Mahomes schlägt. Das ist halt eigentlich die Wahrheit dieser Postseason. Du brauchst einen Quarterback, der in der Lage ist, Patrick Mahomes zu schlagen. Der ist 28 Jahre alt. Der hat noch, bis er 36 ist, Vertrag. Reed wird auch so schnell nicht weggehen. Die Chiefs haben das vielleicht schlechteste Team, seitdem Mahomes der Starter ist. Und trotzdem stehen die nächste Woche wieder im Super Bowl. Ja. Das heißt, egal was du machen willst, und am Ende zählt halt nur dieser verdammte Super Bowl und nichts anderes. Du gewinnst keine Division, du gewinnst kein Championship Game. Am Ende zählt nur, dass am letzten Spiel das strahlende Konfetti deine Farbe hat. Darum geht's. Und wenn du das schaffen willst, dann musst du Mahomes schlagen. Und zwar nicht in der Regular Season, sondern in den Spielen, wo es darum geht. Und jedes Team, was jetzt neue Spieler sucht und sich verbessern will, muss sich diese Frage stellen. Wie können wir die Chiefs, wie können wir Mahomes Arm schlagen?
Und siehst du da im Draft jemanden? Das ist doch jetzt vielleicht dann eher die Frage.
Ja, werden wir.
So, ja, aber das ja, also wir werden das natürlich noch näher beläutern, aber wir reden ja im Draft von 2 bis 3 wirklich gehypten Quarterbacks. Und gib uns mal einen Hint. Gibt es da jemanden, wo du sagst, wenn ich an 1 bin und die freie Auswahl habe, dann würde ich den nehmen.
Wir werden ab dieser Woche mit dem Senior Bowl und dem East-West Shrine Bowl werden wir jetzt ja einsteigen. Lorenz und ich, die Folge kommt am Wochenende raus. Und dann werden wir halt durch die Position gehen und zwischendurch natürlich auch mal über die Quarterback sprechen. Und momentan würde ich sagen, dass Caleb Williams am ehesten Vergleiche zu Mahomes und seiner Kreativität heranzieht, allerdings deutlichere Lücken in seinem Spiel vorweist als Mahomes zu dieser Zeit, als er vom College kam. Und auch er hat ja noch ein Jahr gesessen.
Mahomes galt auch als Projekt, ne? Also der hat ja bewusst ein Jahr gesessen.
Genau. Wenn wir vom reinen Arm sprechen, mit guter Athletik, wenn wir von einem anderen guten Quarterback sprechen, dann müssen wir Drake May nennen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das in Stein meißeln sollten, dass Williams die 1 und May die 2 ist. Ich glaube auch NFL-Teams, die meisten NFL-Teams haben diese Entscheidung für sich noch nicht getroffen. Ja, und dann haben wir mit Jaden Daniels den Heisman-Trophy-Gewinner, der eindeutig eher der bewegliche Quarterback ist, der auch werfen kann. Also da haben wir halt eher diesen Quarterback-Typen, der ja im schlechtesten Fall, denke ich, so eine zweite Version von Colin Kaepernick sein kann.
So. Wir haben ja gerade zwei Quarterbacks an 1 und 2 weggehen sehen. Und der angebliche Quarterback mit dem niedrigeren Ceiling ist an 2 weggegangen mit CJ Stroud. Hat im Vergleich zu Bryce Young aber eine überragende Rookie-Saison gespielt und auch eine allgemein sehr, sehr starke Quarterback-Saison. Hat dieser Ausgang des Drafts auch noch Auswirkungen auf diesen Draft, was die Evaluation von Spielermaterial angeht?
Nein, weil, also ja schon, aber nicht, was die Art und Weise, wie man Quarterbacks bewertet, angeht. Denn CJ Stroud hat einfach einen herausragenden Entwicklungsschritt gemacht in diesem Jahr bereits, weil die Offense auch sehr gut für ihn funktioniert hat. Inwiefern das Wachstum weitergeht, wird man sehen. Aber da, wo er jetzt gerade ist, ist er ja schon ziemlich weit. Auch das wird wahrscheinlich für Top-10-Level der nächsten Jahre auf jeden Fall reichen. Ja. Bryce Young ist ja mitnichten einer der mobilen Quarterbacks gewesen, der auch einen Arm hat, sondern tatsächlich auch eher ein sehr guter Passer gewesen, der eben eine Grundathletik mitbringt.
Und als Outlier gegolten hat, darauf wollte ich hinaus.
Ja, das auf jeden Fall. Er ist halt kleiner als der Schnitt, aber was Bryce Young bei den Panthers bisher zeigen konnte, ist halt nicht viel. Aber ich glaube, alle Teams der National Football League wissen, das waren auch sehr üble Bedingungen und man tut sich keinen Gefallen gerade dafür, jetzt Bryce Young schlechter zu bewerten als noch vor einem Jahr. Für mich war es damals die 1A und 1B. Ich habe mich sehr schwer damit getan, mich festzulegen, wer meine 1 ist. Und habe das mehr daran festgemacht, was ist das, was du mit deinem Quarterback spielen willst. Hm. Und die Texans haben eine klare Vorstellung gehabt, was sie mit ihrem Quarterback machen wollen. CJ Stroud passt perfekt. Bei Bryce Young hatten sie diese Idee nicht. Für mich war ja das Trainerteam eigentlich prädestiniert dafür, dass CJ Stroud derjenige ist, den sie an 1 nehmen.
War ja auch der Wunsch-QB vom Coach.
Vom Coach scheinbar schon. Ich habe vor 4 Wochen vorm Draft habe ich mich festgelegt, nachdem ich die Zusammenstellung des Stabes halt gesehen habe und gesagt, da geht Stroud hin, denn der passt genau dahin mit der Philosophie, mit dem, was man spielen will. Nur ist es so gekommen, nun müssen die Panthers halt gucken, mit wem es jetzt weitergeht.
Bei den Texans ist es aber so, dass da können wir auch die nächste News veröffentlichen. Slowik, der Offense-Coordinator, der auch als Head-Coach drin war, der bleibt bei den Texans. Und das ist für CJ Stroud und für die ganze Organisation, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Ja, mega wichtig, oder?
Ja, also der hat ja wirklich auch eine Menge Angebote gehabt und auch wirklich an Reputation gewonnen. Nun haben deine Bears auch einen OC verpflichtet. Erwartest du dir von Waldron jetzt einen ähnlichen Effekt? Aber die Frage ist jetzt natürlich, ist der Schritt zu Waldron mit einem neuen OC bei den Chicago Bears ein Schritt für Justin Fields oder gegen Justin Fields?
Weder noch. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen.
Weil wir reden hier ja von einem Quarterback-Entwickler.
Ja, genau. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen und Shane Waldron wird sicherlich auch mit an Bord sein, wenn die Entscheidung getroffen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bears für Justin Fields ein Preisschild fertig machen werden. Und wenn dieser Preis auf den Markt aufgerufen wird, dann wird Justin Fields für diesen Preis gehen, weil man den First Pick hat und ich glaube schon angetan von einigen Quarterbacks ist, die man da oben hat. Ich sage das jetzt hier einmal, bevor ihr das woanders liest. Shane Waldron arbeitet für das Quarterback Collective. Das findet ihr in den sozialen Netzwerken. Das ist eine Quarterback-Schule. Ich glaube, in Kalifornien sitzen die. Das ist ein Netzwerk aus Trainern. So. Und jetzt darfst du einfach mal raten, welcher Quarterback denn zum Beispiel dort arbeitet.
Caleb Williams.
Genau. Und weißt du, welcher Quarterback da noch arbeitet? Justin Fields. Also, ihr werdet jetzt in den nächsten Wochen, werdet ihr ein paar Artikel lesen. Ja, der Waldron, der hat ja voll die Verbindung zu Caleb Williams. Also ist Williams jetzt ja safe und Justin Fields geht. Und dann werdet ihr Artikel lesen, wo drin steht, ja, der Waldron hat ja vorher schon mal im Sommer mit Justin Fields zusammengearbeitet. Also werden die auf jeden Fall ja mit Fields weitermachen. Ja, das ist so das Problem. Ich bin mir dabei aber zumindest sicher, dass die Bears an 1 keinen anderen Quarterback als Caleb Williams nehmen werden. Das würde ich schon sagen, weil sie eben nicht nur durch die Beziehung Shane Waldron, sondern Ryan Poles, der GM, ist auch sehr gut befreundet mit dem, ich weiß gar nicht, ist der Athletic Director von der USC, und ist auch ein guter Buddy von Cliff Kingsbury. Der war ja auch zum Vorgespräch da. Also die wissen über Caleb Williams einfach so viel wie über keinen Quarterback sonst dieser Draftklasse. Und ich denke, dass alleine diese Tatsache sie schon dazu veranlassen wird, dass sie ihm eher vertrauen als dem anderen Quarterback. Oder ich sag mal so, wenn sie es nicht tun, dann ist das kein gutes Zeichen für Caleb Williams.
Aber andere Frage, wenn sie keinen Quarterback nehmen, nehmen Sie Marvin Harrison an 1?
Nein, First Pick muss in dieser Klasse ein Quarterback sein. Das wissen die Bears und das ist, und sie wissen ja auch, was sie letztes Jahr von den Panthers bekommen haben und warum die Uhr nicht einfach noch ein Jahr weiter drehen. Ne? Dann tradest du zurück, dann nimmst du Picks, dann guckst du, was du an dieser Stelle bekommst. Du nimmst aber nicht nur Picks, sondern auch Spieler. Du sagst ganz klar, ich brauche auch einen Veteran, ich brauche nicht nur junge Spieler und gleichzeitig mit so einem Veteran-Move sorge ich ja auch dafür, dass ich nächstes Jahr wieder einen besseren Draft-Pick habe, denn wenn DJ Moore dieses Jahr noch bei den Panthers gewesen wäre, dann hätten die Bears vielleicht sogar vor den Panthers mit ihrem eigenen Pick gedraftet in diesem Jahr. Nur um das mal in Relation zu bringen. Und ja, da wird es sicherlich Teams geben, die bereit sind, das zu zahlen, denn Poles hat im letzten Jahr gemerkt, dass es Teams gibt, die desperate sind, die Quarterbacks unbedingt haben wollen. Und wenn du am Hebel bist, dann nutzt du ihn auch. Und das hat er letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen. Und ich glaube, nichts wäre ihm lieber, als dass er Justin Fields das Vertrauen aussprechen kann und er diesen Hebel wieder anwenden kann. Aber diese Bewertung steht noch aus. Und die Bewertung wird auch gemeinsam gemacht, glaube ich.
Mit Waldron als Koordinator. Jetzt die
Ganz
Frage,
sicher, ja.
Wie einflussreich ist so ein Koordinator? Also, weil wir sehen es ja immer wieder, dass Koordinator dann hinterher Headcoach-Posten irgendwo kriegen. Wir sehen es jetzt beispielsweise bei Raheem Morris, der Headcoach der Atlanta Falcons wird, der DC bei den LA Rams wird. Witzigerweise der ehemalige Headcoach der Chargers, der sein Vorgänger war, ist jetzt bei den Rams wieder als DC im Gespräch.
Ja,
ganz ehrlich, so um das kurz zusammenzufassen.
Genau, also Koordinator, man muss immer schauen, was ist der Bereich, aus dem der Head Coach kommt. Ne? So, jetzt nehmen wir das Beispiel Bears. Matt Eberflus war vorher Defensive Coordinator der Indianapolis Colts. Ja. Also, was er schaffen muss, ist natürlich einen namhaften Offensive Coordinator zu holen, denn ich will nicht sagen, dass. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, du hast als defensive-minded Coach keine Ahnung von der Offense. Das wäre ja nicht richtig, weil du musst ja auch jede Woche gegen die Call, du musst ja eine Idee davon haben, was Offenses in dieser Liga machen. Ja. Aber vom Coaching einer Offense hast du definitiv weniger Ahnung als von defensiver Seite. Also brauchst du jemanden, dem du das zutraust und dem du praktisch den Schlüssel dafür in die Hand gibst und sagst, das ist dein Raum, da triffst du dich mit den Angriffsspielern. Und ich treffe mich mit meinem Defensive Coordinator und meinen Verteidigern in dem anderen Raum. So, das heißt, der Defensive Coordinator-Posten, der ist dann nicht so wichtig. Der ist dann auch nicht so begehrt. Also da lädst du vielleicht auch mal den einen oder anderen namhaften Kandidaten ein. Ist jetzt aber für Vic Fangio zum Beispiel nicht die Adresse, wo er als erstes hin will. Weil wenn der Head Coach schon Defense-Mind ist, ja, was meinst du, wer sich den Erfolg da auf die Fahne schreibt, wenn das plötzlich gut läuft? Sicherlich nicht der Defensive Coordinator. Die Lorbeeren kann der Head Coach dann nämlich für sich einheimsen. Das ist das Ding. Oder wir sehen das bei den Chiefs mit Reed, ganz klar. offense-minded und Spagnuolo, der Defensive Coordinator ist und ja, wo die Chiefs einfach einen genialen Coup gelandet haben, indem sie gesagt haben, hey, Spag wird nie wieder irgendwo Head Coach, weil der ist sowas von gescheitert, da wo der als Head Coach tätig war. Das heißt, wenn wir jetzt einen Defensive Coordinator haben und der ist gut, dann brauchen wir die nächsten 10, 15 Jahre keinen neuen mehr suchen. Und da geht es natürlich bei der Suche auch so ein bisschen darum, was so der einzige Haken so bei den Bears gerade ist. Weil Shane Waldron hat halt jetzt eine Reputation und wenn der seinen Job dieses Jahr gut macht bei den Bears, dann ist der halt auch schneller wieder weg, als du ihn geholt hast.
Ich finde es total spannend, wie du meine Frage, also du hast meine Frage irgendwie beantwortet, aber du bist nicht auf den neuen DC, also den potenziellen DC der Rams eingegangen mit Brandon Staley, der vom Head Coach wieder zurück zu als DC war. Und dass die Atlanta Falcons genau das Gleiche tun, was die Chargers vorher gemacht haben, nämlich den DC der Rams jetzt zum Head Coach zu machen von einem talentierten Team.
Ja, das ist richtig. Raheem Morris ist, glaube ich, auch im Shannon Tree damals drin gewesen, ja. In Washington, gehört zu einem, also
einer von sechs Head Coaches jetzt mittlerweile aus diesem Tree. Also aus
ich glaube, nur Slowik fehlt noch, ne? Ich glaube, ja. Nur Slowik ja. fehlt noch. Dann sind sie alle ehemaligen Commanders-Coaches, die Assistenztrainer
gewesen. 2013, ja.
Ja, und keiner ist bei den Commanders. Naja, sollte man sich vielleicht mal fragen, was da schiefgelaufen ist. Naja, wir wissen es ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet mit dem ehemaligen Owner. Ja, gut, dann beantworte ich hier das jetzt. Also klar, die Falcons haben mit Raheem Morris ihren neuen Head Coach gefunden. Was haben sie gemacht? Du springst jetzt so ein bisschen in der Planung hin und her tatsächlich.
Geh nicht auf die Planung ein, ich führe dich durch die Folge.
Okay, gut. Ja, sie hatten im Prinzip, von Veteran-Coaches Bill Belichick und Jim Harbaugh über junge Offensive-Coordinator mit Ben Johnson und Bobby Slowik bis hin zu Defense-Minded-Coaches mit viel Erfahrung und mit weniger Erfahrung halt alles dabei und haben sich im Endeffekt für Raheem Morris entschieden. Ich finde mal das, was man halt bewerten kann, wenn man Coaches bewertet, du kannst jetzt nicht sagen, sie gehen den gleichen Weg wie die Chargers mit Brandon Staley, weil nur weil der halt auch vorher Defensive-Coordinator bei den Rams war, können das natürlich zwei völlig verschiedene Charaktere sein. Das Einzige, was gleich ist, ist eben, dass es ein aufstrebender Defensive-Mind-Coach ist, dem man jetzt diesen Posten gibt. Das wiederum haben die Falcons damals auch schon mit Dan Quinn versucht und das hat nicht funktioniert. Weil am Ende des Tages versuchst du hier einen Assistenztrainer zum Cheftrainer zu machen. Und Cheftrainer ist halt nicht in jedem drin. Ne? Da musst du gewisse Attribute mitbringen, die du als Co-Trainer halt nie zeigen musst. Du kannst halt jegliche Verantwortung immer auf den Headcoach abwechseln, wenn missbilligende Entscheidungen getroffen werden müssen oder. Und Morris muss das jetzt halt erstmal zeigen. Ich versuche aber einmal den Prozess zu bewerten. Und der ist bei den Falcons sehr löblich, weil sie haben im Prinzip alles, was Rang und Namen hat, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Es ist auch alles gekommen. Also es gab keine größeren Absagen. Belichick, Harbaugh, Mike Vrabel sind alle da gewesen. Und am Ende hat man sich jetzt entschieden, mit Raheem Morris zu gehen. So. Und dann kann dieser Schuss nach hinten losgehen und wir können zum Schluss sagen, hey, hätte man besser die Chargers ausboten sollen für Jim Harbaugh oder so. Das ist aber hinfällig, denn man hat auf jeden Fall sämtliche Wege, sag ich mal, die man nutzen kann, hat man genutzt, um alle Trainerkandidaten kennenzulernen. Und ja, jetzt hoffen sie, dass sie sich für den richtigen entschieden haben.
Aber jetzt wieder die Frage, du hast gerade eben vorher gesagt, ich suche mir eigentlich einen Coordinator aus, der sozusagen entgegengesetzt zu seinem damaligen Headcoach gearbeitet hat. Das war sowohl bei Staley so, als auch bei Morris so, weil Sean McVay ist Offense Coach.
Weil der, so hoffst du, schon eine Art Headcoach-Erfahrung mitbringt, weil er ja diesen Bereich der Mannschaft in eigener Verantwortung geleitet hat. Zumindest hoffst du das, weil du hast ja nie reingeguckt in die Franchise und gesehen, wie viel hat Sean McVay da trotzdem den Hut auf.
Ja, und deswegen trotzdem sind sie jetzt bei Raheem Morris gelandet. Also sind sie prinzipiell doch zum selben Schluss gekommen oder vertrauen zumindest auf die gleichen Sachen wie die Chargers damals bei Staley. Die Chargers gehen jetzt einen ganz anderen Weg, sondern sagen jetzt, okay, wir hatten einen jungen Coach, das hat hier nicht funktioniert. Dieser junge Coach ist ja fachlich trotzdem anerkannt, sonst würde er nicht von seinem alten Arbeitgeber als auch von den Green Bay Packers als Coordinator in irgendeiner Form in Frage genommen werden. Die Chargers sagen jetzt, okay, wir holen uns Jim Harbaugh, die Premium-Luxus-Irgendwas-Lösung. Die Patriots wiederum sagen, wir holen uns einen Defense-Coordinator von einem defensive-minded Head-Coach, der nur unter unserem alten Head-Coach gearbeitet hat, sowohl als Spieler als auch als Coach, und verkaufen das jetzt als Neuanfang. Wie bewerbst du diese beiden Situationen, die ja konträrer nicht sein könnten? So.
Ja, die Chargers, ich muss da erstmal den Hut ziehen. Ganz egal, wie das am Ende ausgeht. Ich habe viel über die Chargers geredet, dass sie kein Geld ausgeben wollen, dass sie so dass sie die Taschen zugenäht haben, dass Spanos da einfach ja nicht bereit war, in der Vergangenheit viel Geld auszugeben. Wir reden jetzt nicht von dem Quarterback wie für Justin Herbert, denn Cap Space musst du halt reizen. Das geht nicht anders. Sonst kriegst du Ärger mit der National Football League. Ansonsten ist es aber ein Fakt, dass die Chargers sich eines der kleinsten Medical Staffs, eines der kleinsten Scouting Departments der Liga leisten, wenn nicht sogar das kleinste. Und das Stadion mieten sich von den Rams für $1 im Jahr. Also da wird richtig viel Kohle ausgegeben. Aber jetzt gibt man doch Geld aus, weil Jim Harbaugh kommt sicherlich nicht für wenig. Und Jim Harbaugh will auch bei den Chargers Strukturen aufbauen, die vergleichbar mit den Top-Franchises der Liga sind. Denn sonst hätte er nach Atlanta gehen können. Oder zu wem sonst noch, weil er hatte ja wirklich einige Forschungsgespräche und hätte das machen können, wo er das eben vorfindet. Also die Chargers scheinen ihm ein Konzept auch vorgelegt zu haben, was ihm sagt, hier wird Geld in die Hand genommen.
Liegt es an seiner Lage?
Bitte?
Er ist zu Michigan, er war Spieler bei Michigan, ist dann als Coach zurückgekehrt, hat sie zur Championship geholt, er war Spieler bei den Chargers und kommt jetzt als Trainer zurück und holt er die Championship?
Ja, quasi, ne? Ich meine, bei den Bears hat er auch mal gespielt.
Gut.
Die haben ihn sogar gedraftet, glaube ich, ne? Mhm.
Wir müssen das jetzt nicht weiter auf immer auf deine Bears zurück.
Doch, immer, nur.
Aber Jim Harbaugh ja, jetzt natürlich
ja, klar, was willst du jetzt von mir hören? Mal ganz ehrlich. Wann hat Jim Harbaugh das letzte Mal in der National Football League gecoacht?
14?
So. 13? Da haben Colin Kaepernick und RG3 gerade die Liga gerockt.
Ja.
Das war die Hochzeit von Jim Harbaugh. Das ist gefühlt eine Ewigkeit her.
Ja.
Und wenn man die Entwicklung der Offenses und Defenses in der NFL seit dieser Zeit sich ansieht, dann sind das Lichtjahre. Dann sind das wirklich Lichtjahre, die dazwischen sind. So. Und wir haben bei anderen erfahrenen Coaches erlebt, wie die sich umgeguckt haben, als sie in der neuen NFL angefangen sind wieder, nachdem sie lange Defensive Coordinator gewesen sind oder nachdem sie vom College kamen und festgestellt haben, wow, hier weht aber mittlerweile der McVay und Shanahan Wind und den kenne ich gar nicht. So, auch die Ansprache der Spieler wird eine ganz andere, an die Jim Harbaugh sich erstmal wieder gewöhnen muss. Er hat 10 Jahre lang mit College-Bubis gearbeitet. Das heißt nicht, dass du die den ganzen Tag zusammenscheißen kannst, aber mit denen redest du einfach anders als mit Joey Bosa. So.
Oder Khalil Mack.
Klar, natürlich. Also die Chargers geben jetzt Gas. Die geben jetzt Geld aus, was die Chargers früher nicht getan haben. Und dann liegt es auch an Justin Herbert, den Quarterback hat er, da viel rauszuholen. Er hat selber gesagt, er ist ein Riesenfan von Justin Herbert. Für ihn war halt schon länger klar, wenn die Chargers, dass wir die machen wollen, dann ist das eine Adresse, die er sich sehr gut vorstellen kann, weil mit Herbert halt sehr viel gehen kann. Ja, aber wir wissen es dann erst, wenn die Resultate kommen. Ne?
Und aber also prinzipiell sagst du, man verhofft sich ja durch so eine Premium-Lösung, verhoffst du dir ja eigentlich Sicherheit. Aber diese Sicherheit kann dir Jim Harbaugh eigentlich nicht geben, weil er seit Jahren nicht in der NFL gecoacht hat, sondern einfach nur in einem anderen Planeten, College, erfolgreich war.
Ja, aber es ist ja auch folgerichtig von den Chargers. Ich meine, du bist in der Liga, wir werden gleich über die Raiders noch reden und wir reden hier von nur wenigen Spielen als Head Coach, aber du bist in der Division nur mit Coaches, die einen positiven Record in ihrer Karriere vorweisen können. Ja, sorry, aber da brauchst du mit Raheem Morris halt auch nicht um die Ecke kommen. Da musst du auch was vorweisen, wenn du Spieler davon überzeugen willst, hierher zu kommen, Mitarbeiter davon überzeugen willst, hierher zu kommen und was aufbauen willst, was wirklich konkurrenzfähig in der AFC West sein kann. Und dafür steht halt Jim Harbaugh. Dafür steht kein Ben Johnson von den Lions. Ein junger, unerfahrener Offensive Coordinator, der jetzt ein wirklich riesiges Jahr hatte, aber halt von der Reputation her, ja, was bringt er denn für ein Coaching-Staff zusammen? Wen stellt er jetzt hier vor und so, ne? Nee, das ist tatsächlich schon eine Bank, wenn du jetzt guckst, was die Chargers mitbringen können, ne?
Okay, dann gucken wir jetzt auf die Patriots. Die Patriots sind den Weg gegangen, die haben letztes Jahr, wollten sie Jared Mayo halten und haben ihn deshalb im Vertrag sozusagen hinterlegt, dass er der Nachfolger von Bill Belichick wird. Deswegen mussten sie auch keinen richtigen Prozess durchlaufen und mussten nicht irgendwelche Leute einladen. Nun ist das ein sehr anerkannter Assistant Coach, der auch von allen Seiten irgendwie Respekt bekommt und gerade innerhalb der eigenen Organisation sehr respektiert ist. Nun ist es aber auch so, dass er nur unter Belichick gespielt hat und nur unter Belichick trainiert hat und Belichick nun mal die letzten 20, 25 Jahre dort war. Wie viel Neuanfang kann das wirklich sein?
Ja, du hast
und er war halt auch in der ab der ersten Defense-Caller gewesen. Und Belichick war das Defense-Schule. Ja.
Aber du suchst ja jetzt auch keinen Play-Caller.
So.
Ja. Also zum einen hat man, klar, kann man sagen, die Rolle hat sich verjüngt. Wir haben aber jetzt einen ehemaligen aktiven Spieler, und zwar einen Weltklasse-Spieler, der das macht und der eine andere Ausstrahlung hat oder sagen wir mal so, der sich das Ohr seiner Spieler anders holen kann, als Belichick das gemacht hat.
Tom Brady traut ihm übrigens Großes zu.
Ja, dass natürlich in dem Moment alte Weggefährten aus allen Löchern kommen und sagen, ist der geilste Move, den die Patriots machen konnten, ist klar, denn so funktioniert das Media-Game. Da wird Robert Kraft auch zur Not auch einfach mal ein paar Jungs Bescheid gesagt haben. Tom Brady braucht man sowas aber nicht sagen. Der weiß, dass er da mal eben eine Nachricht rüberschickt, die Leute hören wollen. Also,
aber das heißt halt auch noch nichts. Aber wie bewertest du so einen Prozess? Weil ich habe das ehrlich gesagt in der NFL noch nie vorher gehört, dass man irgendwelche Klauseln in Verträge setzt, dass eine Nachfolge schon festgelegt wird.
Ja, der Prozess ist nicht gut.
So,
weil, muss man einfach sagen.
Du lobst bei den Falcons, dass sie sich alle Möglichkeiten angehört haben. Genau. Patriots haben einfach gesagt, ey, wir haben hier jemanden, dem trauen wir das zu. Und ich sage nicht, dass er die falsche Person ist. Ja. Aber ich muss mir doch zumindest alles andere mal anhören.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Die Möglichkeit hast du dir genommen und die hätte ich mir auch nie nehmen lassen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, an welchem Punkt der Entwicklung ist diese Mannschaft gerade? Wenn man jetzt wirklich einen radikalen Umbruch einleiten will, nicht was die Philosophie dieser Mannschaft angeht, weil den Weg, den diese Franchise in den letzten 20 Jahren gegangen ist, den kann der Besitzer ja nur gutheißen, dass dieser Weg weitergeführt wird. Aber dass es eine komplette Veränderung der Mannschaft gibt und man mit Christian Gonzalez oder so jetzt erste Lichtblicke halt geholt hat, sehr junge Leute, aber dass dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen ist. Und dann ist so eine Entscheidung, einfach mal auf so einen Jared Mayo zu setzen, ist doch folgerichtig. Weil wo soll es denn hingehen? Wenn Mayo scheitert, dann holst du dir in einem oder zwei Jahren halt einen anderen Coach. Deswegen hast du nichts verloren. Weil diese Spieler, die jetzt geholt werden, die müssen sowieso erstmal aufgebaut werden. Und was du über Jared Mayo weißt, was du von allen anderen Kandidaten nur in Bewerbungsgesprächen hören würdest, du weißt halt, was Jared Mayo für eine Einstellung zum Job hat. Da hast du eine Zuversicht, dass du sagst, jo, der wird mit den Jungs arbeiten, der wird sehr akribisch sein, der wird motivierend sein, der wird nicht aufhören damit. Der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, so diese Standardsprüche halt. Aber das ist es halt. Und vielleicht wollen die Patriots das erstmal. Und die spielen gar nicht auf Ergebnis. Denn das ist jetzt erstmal gar nicht dran. Jared Mayo muss keinen Coaching-Staff zusammenbauen, was nächstes Jahr 10 Siege holt, sondern er muss einen Staff zusammenbauen, was Spieler entwickelt. Eventuell einen neuen Quarterback, neue Receiver.
Gehen wir mal davon aus, dass es ein neuer Quarterback wird. Mac Jones ist sogar da wieder negativ aufgefallen bei der PK. Weil er ein Trainer, weil er in Trainingsklamotten gekommen ist und die Leute hinterher gesagt haben, der hat seinen Spind ausgeräumt und geputzt. Da war nicht eine Sache mehr drin nach der Saison. Warum kommt er in Trainingsklamotten? Was will er dir beweisen?
Ja, und wenn wir dann gucken, welche Koordinator hat man bereits eingeladen? Klar, in der Defense geht man den Weg weiter. Man hat den Defensive Line Coach zum DC gemacht und in der Offense lädt man sich den Brian Flurry, den Tight Ends Coach der 49ers ein. Hallo, Kyle Shanahan. Und man lädt sich den Tight Ends Coach der LA Rams. Hallo, Sean McVay mit Nick Haley ein. So, man hat dann auch noch Luke Getsy von den Green Bay Packers, passt tatsächlich sogar, weil er, bevor er bei den Bears war, auch der Quarterbacks Coach von Rodgers gewesen ist. Und mit Tanner Engstrand hat man sich den Pass-Game-Koordinator von den Detroit Lions geholt, der Offense, die ihm gerade richtig Gas gibt. Dann haben die Lions, glaube ich, auch, da sind sie so ein bisschen am Zittern. Weil wenn Ben Johnson geht, dann ist das, glaube ich, ihr erster Mann, der nachrücken soll. Und das sehen sie, glaube ich, nicht gerne, dass der eventuell jetzt weggeluxt werden könnte von den Patriots. Aber auch da, glaube ich, geht es vor allem um Entwicklung der Spieler. Und das ist gut möglich, dass sie sich für den Lions-Coach entscheiden, weil sie glauben, dass der Ähnliches mitbringen kann, was die Lions in den letzten 2 Jahren eben mit ihrem Team geschafft haben, wo wirklich alle besser geworden sind über diese Zeit, vor allem in der Offense. Und dass sie versuchen, sich das erstmal reinzuholen. Schauen wir mal, wer es wird.
Wo ich mich tatsächlich lange gefragt habe, warum tun die sich diesen Prozess an, waren die Las Vegas Raiders. Die behalten jetzt am Ende des Tages Antonio Pierce. Der ist 5-4 gegangen nach dieser turbulenten Saison und hat ja letztes Jahr als Interimscoach übernommen. Und ich sag mal so, der hatte so den Lockerroom hinter sich nach diesem Desaster von Josh McDaniels, was der da hinterlassen hat. Warum gibt man dem nicht sowieso gleich den Credit nach der Saison und sagt, pass auf, du bist unser Mann, wir können uns nichts anderes an?
Ja, also du hast im Endeffekt so offiziell hast du ja nur noch Leslie Frazier eingeladen von den Bills. Hast dich eben nicht gleich festgelegt. Finde ich genau richtig. Aus 2 Aspekten. Einmal, wir haben das gerade schon gesagt, der Prozess ist entscheidend. Hör dir an, was andere Leute dir anbieten. Öffne den Horizont.
Es ist nicht so wie bei den Patriots, dass du Mayo noch nicht unter Competition sozusagen in Verantwortung gesehen hast. Pierce hast natürlich du in Verantwortung gesehen. In Stresssituationen.
Natürlich. Bei dem weißt du ja, was du hast. Aber du weißt das ja bei den anderen Kandidaten nicht auf dem Markt. Und du willst ja keinen auslassen. Du willst ja nicht am Ende da sitzen, oh, stimmt, den hätten wir ja auch haben können. Ne? Darum soll es ja gehen. Deswegen ist der Prozess so entscheidend. Und hör dir an, was sonst auch auf dem Markt ist. Und es schadet doch nicht, selbst wenn du die Leute nie einlädst, alleine mal zu hören, was Leslie Frazier von dieser Defense hält, der vorher bei den Bills gearbeitet hat, oder was eventuell Jim Harbaugh darüber denkt, wie man die Quarterback-Situation bei den Raiders verändern sollte. Öffnet doch den Horizont und hilft doch auch Antonio Pierce, der bei diesen Gesprächen natürlich nicht dabei gewesen ist, aber dem man das nachher ja erzählen kann, was da so vonstatten war. Und einige, nehmen wir Leslie Frazier, du brauchst ja auch wieder einen Coaching-Staff. Auch das bleibt nicht dasselbe. Auch Pierce wird vielleicht neue Leute reinbringen und wird natürlich jetzt selber auch die Interviews führen. Aber es ist doch gut, dass auch das Management bereits andere Kandidaten kennengelernt hat, denn wenn du jetzt gerade kein Headcoach wirst, da waren einige dabei, die auch als Defensive Coordinator in Frage kommen, weil sie nicht gerade bei einem anderen Team so unter Vertrag sind. Mike Vrabel, macht er ein Sabbatical? Bill Belichick, macht er ein Sabbatical? Oder heuern die als jeweilige Co-Trainer bei Teams an? Was machen die? Ne?
Ich glaube, Belichick macht es ihnen Spaß und geht einfach immer da, wo Teams in der Kritik sind oder in der Krise, wird er sich ein Ticket kaufen und im Stadion zu sehen.
Nee, er hat doch, jetzt hatte er noch, als er das zweite Interview bei den Panthers oder Falcons hatte, hat er sich doch vorher im örtlichen Fastfood-Restaurant einen Burger bestellt vorne an der Kasse. So, ich glaube, das ist eher sein Move. Der ist nicht im Stadion, sondern der wird einfach irgendwo in der Stadt gesehen. Der sitzt dann auf einer Parkbank oder so.
Ja, einfach so aus Spaß.
Ja.
Aber Ravel ist ein gutes Thema. Ravel ist der Ex-Coach und das klingt immer noch komisch von den Tennessee Titans. Und die haben den OC der Cincinnati Bengals, Brian Callahan, verpflichtet. Nun muss ich dir jetzt leider sagen, dass ich den OC der Bengals, Brian Callahan, sowie ich auch Zach Taylor von den Bengals, als Head Coach sehr, sehr kritisch sehe, sah ich auch immer den OC sehr kritisch. Brian Callahan ist für mich nicht der kreativste Playcaller gewesen und wirkte für mich irgendwie nicht so, als wenn er alles aus dieser potenziell starken Offense rausgeholt hat. Und jetzt kriegt so jemand die Tennessee Titans an die Hand. Wieso?
Ja, was in Tennessee gerade los ist, das wissen, glaube ich, nur die Titans. Der Prozess fängt ja schon da an, schlecht zu werden, wenn du es nicht schaffst, Mike Vrabel davon zu überzeugen, diesen Rebuild mit dir gemeinsam zu machen. Oder eine Umstrukturierung des Kaders so zu planen, dass dein erfolgreicher Headcoach davon überzeugt ist, diesen Weg mit dir zu gehen. Denn beteuern ja alle Seiten, wie überzeugt sie einfach davon sind, dass Mike Vrabel ein guter Coach ist. Ja, aber dann lässt du die nicht vom Hof.
Aber ist das so oder ist das nur Gerede? Weil ich habe nämlich noch eine These für dich, weil ist Mike Vrabel overrated und nur eine schlechtere Version von Dan Campbell?
Nö.
Also, weil ich sage, ich habe noch richtig hohe Meinung von Mike Vrabel. Aber wenn. Ja. So, wenn der so gut ist, was machen die Titans dann? Ist Brian Callahan ein Upgrade zu Mike Vrabel?
Also ich bleib auch, also nein, zu Mike Vrabel ist er definitiv nicht das Upgrade. Und Mike Vrabel ist ein Coach, ist ein guter Coach für die NFL, ist auch eine Form des Stils, die gerade trendet, die gerade ankommt bei Spielern. Die Art und Weise, wie er auf Spieler zugeht, wie er mit Spielern arbeitet, wie er mit Spielern redet und wie er auch einen Coaching-Staff aufstellt. Ne? Arthur Smith hat seine beste Zeit als Offensive Coordinator unter Mike Vrabel gehabt. So, Vrabel hat ein erfolgreiches Team zusammengebaut, was vielleicht vom Spielstil her nicht unbedingt in die heutige Zeit jedem Besitzer groß gefällt, weil man möchte gern High Volume, viel, viel Pässe und dass der Ball weit durch die Luft fliegt, dass den Leuten was geboten wird im Stadion sehen. Ne? Mike Vrabel spielt halt krachende Defense und hartes Laufspiel. Ist da immer schwer gegen die Titans zu gewinnen und das hat sich jetzt auf einen Schlag geändert. Und wer diese Mentalität in seinem Lockerroom haben will, muss sich einmal die Frage stellen, bin ich als Head Coach dieser Mentalität gewachsen? Das ist das Erste. Und das Zweite, was mache ich? Kann ich damit umgehen, dass der dann die Defense eben so deutlich führt und ich da gar nicht mehr viel zu sagen halte? Und ich erweitere deine These damit, dass ich sage, wenn Aaron Glenn jetzt noch wo anheuert, weil er ist ja gerade noch im Gespräch. Und ich habe, wenn man den Lions-Podcast, den Insider-Podcast aufmerksam verfolgt, dann kriegt man mit, Aaron Glenn ist tatsächlich so ein Dan Campbell-Typ in dieser Defense. Also das ist auch so ein richtiger Leitwolf, so ein Spirit-Guy. Ne? So. Und warum soll Mike Vrabel nicht bei den Lions landen als Defensive Coordinator, wenn Aaron Glenn da weg sein sollte? Weil Dan Campbell und er sprechen doch dieselbe Sprache, die Art und Weise, wie sie mit Spielern halt umgehen. Ich glaube, im Gegensatz zu Bill Belichick und Jerry Jones oder so, geraten die nicht aneinander, sondern die werden sehr schnell dieselbe Sprache finden.
Aber oder das sind halt solche, du kannst nicht nur mit richtigen Alpha-Tieren laufen. Weil bei Aaron Glenn ist die Hierarchie zu Dan Campbell klar.
Ja. Und Mike, ich glaube, dass Dan Campbell die aber auch gegenüber Mike Rabel sehr klar ausstellen kann.
Gut, also Dan Campbell ist halt jemand, der muss das auch akzeptieren. Das ist ja der Punkt. Und kann ein Mike Rabel, also ich würde mir beispielsweise als Head Coach, gerade wenn ich Dan Campbell bin, der ja jetzt gerade eine starke Reputation hat, aber Mike Vrabels Reputation ist schon stärker, würde ich mir so eine starke Persönlichkeit in den Lockerroom holen?
Ja, weil ich Dan Campbell bin. Weil ich das auffangen kann. Das ist zum Beispiel, nehmen wir mal die Dolphins mit Mike McDaniel, auch absoluter Offense-Guy, und der bräuchte in der Defense ja jemanden, der sagt, wo es lang geht. Und mit Vic Fangio hat das nicht ganz funktioniert, weil auch Vic Fangio ein sehr starker Charakter ist. Ist er auch bei den Bears, hallo, bin ich wieder. Aber da weiß ich halt viel darüber, weil ich damals sehr viel über die Bears gecovert habe. Fangio war sehr präsent im Lockerroom. Und ich glaube, dass Mike McDaniel dann nicht immer ganz so mit klar kam, dass das so ist, weil er einen anderen Stil bevorzugt im Umgang mit den Spielern. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn auf der anderen Seite der Defense-Raum einfach jeden Abend Disco macht, weißt du, weil die halt komplett abgehen. Und du bist in der Offense halt der Rationale, der Analytische. Und das wäre ja bei Mike Vrabel genauso. Ich meine, wäre ein sehr interessanter Job, glaube ich, für ihn, um direkt die Möglichkeit zu haben, eventuell wieder um den Titel zu spielen. Aber Mike Vrabel und Mike McDaniel stelle ich mir dann tatsächlich schwierig vor. Dan Campbell, ich glaube, der fängt das auf. Die bei du und zur Not treffen die sich mal eben auf dem Parkplatz. Und dann wird das kurz ausrambolt. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Dan Campbell als Sieger vom Platz geht. Und damit ist das dann klar.
Vrabel ist auch nicht, ich glaube, also ich würde mich mit beiden, glaube ich, nicht prügeln wollen. Vrabel ist auch ein ziemliches Tier, ist auch ein ziemlicher Ochse. Er war auf jeden Fall der bessere Footballspieler.
Ich gucke gerade mal, die sind auch praktisch gleich alt. Also
come on, also ich weiß nicht, ob ich da nicht.
Okay, das möchte ich gerne in den Kommentaren lesen.
Ja, wirklich. Also jetzt mal im Ernst. Ich glaube, bei einer Schlägerei weiß ich nicht, ob ich nicht auf Mike Vrabel setzen würde. Doch. Not even close. Mike Vrabel gewinnt die Schlägerei zwischen ihm und Dan Campbell.
Nee, ich sag dir, bevor Mike überhaupt seine Jacke aus hat, hat Dan ihm schon das Nasenbein gebrochen.
Glaube ich, ja, weil er unfair spielt und nicht wartet, bis wann man anfängt.
Hallo, das ist ein Straßenkampf, ja, das ist egal. Also wenn, dann geht's zur Sache, und Mike ist halt der trägt langärmlich, der trägt so, und Dan ist halt der hat immer Kurzarm an, der geht dann mehr ab, und der hat auch weniger zu verlieren. Also Mike hat ja wie so ein hübsches Gesicht, aber Dan, der kann auch durch Glas laufen, das ist egal.
Ja, du musst aber von jemandem reden, der, also Mike Vrabel hat sich von NFL-Linebackern beim Training sozusagen Dummy-Tackeln lassen. Also, das tut schon weh, glaube ich.
Bestimmt. Ich glaube, das wird auch nicht ohne. Aber dafür muss Glenn ja erstmal gehen.
Also wir haben, Glenn ist ja jetzt weg. Wir wollen jetzt hier eigentlich den Streetfight zwischen Dan Campbell und Mike Vrabel ansagen. Das ist doch das. Leute, liebe amerikanische Kollegen, zuerst gehört bei Football Quark.
Die Lions können auf jeden Fall die Schlagzeilen füllen. So. Ich sag's dir, es wäre ein Off-Season-Thema. Campbell und Vrabel am selben Ort. Und ich sag dir, es matcht aber tausendmal mehr als Bill Belichick und Aaron Rodgers oder Jerry Jones und Mike Vrabel.
Ja. Du musst bei Mike Vrabel und Dan Campbell es schaffen, dass die sich halt irgendwie ein Vertrauensverhältnis kriegen. Dann vertrauen die sich blind, dann sind das Blutsbrüder. Aber Blutsbrüder können auch die krassesten Feinde werden. So.
Brad Holmes ist ein Hammer GM.
Das stimmt, ja.
Der kann das.
So. In diesem Sinne, kommen wir zum nächsten, also zur aktuellsten News, die wir hier haben. Die Seattle Seahawks haben Mike McDonald, den DC der Baltimore Ravens, zum Head Coach gemacht. Er wird also der Nachfolger von Pete Carroll. Jetzt eine Frage an dich. Geht dieser Aufstieg zu schnell von Michigan zu den Ravens und jetzt gleich Head Coach?
Werden wir sehen. Ja, du willst von mir da immer eine klare Antwort haben.
Eben, das ist ein Podcast.
Also, das lange Warten der Seattle Seahawks hat ja gezeigt, Mike McDonald war ihr Wunschkandidat.
Ja.
Und Mike McDonald war schon immer, also ist schon lange dafür vorgesehen, mehr in der NFL zu machen. Ich hatte das ja letzte Mal erzählt, vom D-Line-Coach hin zu Jim Harbaugh ans College, damit er dort Playcalling macht, damit er von dort wieder zurück als Ravens-Playcaller was machen darf. Und irgendwie war man sich in Baltimore schon ziemlich sicher, dass das mal passiert. Und ich meine, Pete Carroll, das war, glaube ich, Chuck Pagano, ne? der früher auch schon in Baltimore gearbeitet hat, ne?
Ich meine, Pagano hat da auf jeden Fall gearbeitet. Carroll hat da nicht gearbeitet.
Nee, der hat bei den Patriots gearbeitet.
Genau, der hat bei den 97 bei den Patriots gearbeitet.
Mhm. Genau, und dann vor allem am College.
Genau, dann hat bei USC, ne?
Also. Ja, du hast im Endeffekt, haben die Seahawks sich mit Dan Quinn, ihren ehemaligen Defense-Playcaller reingeholt. Sie haben auch eben mit McDonald den Defensive Coordinator relativ unerfahren als Head Coach eben, ne? Und auch unerfahren als Coordinator, wenn man so will. Der hat aber eben schon ein paar Stellen durch und der ist verdammt gut vernetzt, ne? Und ich denke, das ist bei den jungen Coaches immer das Entscheidende, ob sie Erfolg haben zu Beginn ihrer Karriere. Wie gut können die ihr erstes Coaching-Staff zusammenbauen, ne? Und schauen wir mal bei dem, ich glaube, besten First-Year-Head-Coach in diesem Jahr. Wer war das? DeMeco Ryans. Hm. Welche Coaches hat der hergeholt? Der hat von Chenny aus San Francisco richtig, richtig gutes, richtig gutes Filet mitbekommen, ne? Das funktioniert. Und ich bin mir sicher, wenn John Harbaugh seinen Bruder Jim anruft, damit Mike mehr Playcalling macht, so, dann wird der dem jetzt auch was mitgeben. Dann werden die Harbaughs über ihr Netzwerk, was sie haben, werden sie McDonald was an die Hand geben, was er in Seattle gebrauchen kann. Ich denke, das ist auch aus Sicht der Seahawks das Pfund, was er mitbringt gegenüber anderen unerfahrenen Coaches, dass er diese Ravens-Schule durchlaufen hat, sag ich mal.
Aber die Ravens-Schule kann anscheinend nicht die Kyle Shanahan-Offense verteidigen. Weil ich habe dir das hier mal rausgesucht. Mhm. Gegen die 49ers 33 Punkte gekriegt, gegen Mike McDaniel von den Dolphins 56 Punkte gekriegt, gegen Zach Taylor einmal 27, einmal 24 Punkte.
Aber die Ravens haben klar gegen San Francisco gewonnen, ne? Dieses Jahr.
Guter Punkt.
Ja. Also, ja, was macht Seattle? Seattle schaut nach dem Charakter. Ne? Ich meine, wenn es mit dem Headcoaching Pete Carroll jahrelang so gut gelaufen ist, dann veränderst du ja deine Sichtweise nicht. Du fängst nicht an, das Gegenteil von dem zu machen, was du vorher hattest, wie einige Teams, bei denen es halt nicht so gut gelaufen ist, sondern du guckst, dass du jetzt nicht eine jüngere Version deines ehemaligen Trainers kriegst, aber dass du das, was du an deinem erfahrenen Headcoach geschätzt hast über all die Jahre, dass du das in den Bewerbungsgesprächen in den Kandidaten wieder siehst. Und scheinbar ist es das, was sie bei Mike McDonald gesehen haben. Deswegen haben sie auch so lange gewartet mit ihrer Verpflichtung, weil alle anderen Kandidaten hätten sie vorher schon haben können. McDonald muss also ihr erster Mann auf dem Wunschzettel gewesen sein.
Ja, oder Johnson. Aber definitiv McDonald. Ich glaube, das nehme ich denen tatsächlich auch ab. Das muss man mal dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, Ben also, Johnson ist nochmal ein anderes Thema. Das hat aber weniger was mit Seattle zu tun.
Genau. Wir haben noch ein Team, worüber wir nicht gesprochen haben. Die haben ihren Headcoach schon abgegeben. Das war auch während der Saison schon klar. Die Washington Commanders. Da konnte man sich eigentlich mitten in der Saison schon darauf vorbereiten, dass die einen neuen Headcoach verpflichten müssen. haben wir auch schon gesagt gehabt. Jetzt haben die immer noch keinen. Wir haben gesagt, Aaron Glenn ist da im Gespräch, der Ravens Assistant Head Coach, D-Line Coach Anthony Weaver, der Cowboys DC Dan Quinn oder der eigene OC Eric Bieniemy. Das sind so die jetzt gerade im Gespräch sind. Machen wir es kurz. Wenn es Bieniemy wird, wollte es kein anderer machen, oder?
Jein. Also, Ben Johnson ist sicherlich sehr weit oben auf dem Wunschzettel gewesen, aber der ist nochmal, hat sich nochmal zurückgenommen und sich darüber Gedanken gemacht, ob dieser Schritt jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere so erzwungen werden muss. Also sind die Washington Commanders jetzt die Franchise, die, so Forschungsgespräche laufen ja auch immer beidseitig, aber so im Endeffekt stellen die Commanders und vor allem ein neuer Owner, der noch nicht bekannt ist in der Liga, stellt sich ja auch vor. Und auch Coaches haben gerade gesehen, was David Tepper bei den Panthers veranstaltet hat. Und du willst nicht plötzlich Spielball eines Besitzers werden, wo du, also von dem du bisher noch nicht weißt, wie wankelmütig der eventuell in seinen Entscheidungen sein kann. Und Ben Johnson tut gut daran, nicht den allerersten Job, den man ihm anbietet, anzunehmen, nur weil er Headcoach werden muss, sondern hey, du spielst ja, wir haben es ja gerade gesagt, du spielst ja bei den Lions fast mit derselben Offense. Die wird sogar noch besser. Du kannst also jetzt auch aufbauen, du kannst eine Entwicklung zeigen. Das heißt, du kannst dich jetzt auch nochmal für namhaftere Franchises ins Gespräch bringen nächstes Jahr. Dasselbe gilt für Bobby Slowik, der unmittelbar nach Ben Johnson gesagt hat, ich bleib auch in Houston, hat sich nochmal mit dem Angebot der Commanders mal eben eine Vertragsverhandlung, eine Vertragsverlängerung bei den Texans geben lassen. So nach dem Motto, hier, guck mal, ich könnte jetzt sogar Headcoach werden, also kriege ich jetzt mehr von euch. Ist mit Sicherheit kein schlechter Hebel, hat funktioniert. Auch für ihn gilt ja dasselbe. Ein gutes Jahr jetzt gehabt, klar, kann man sagen, wenn er das jetzt im zweiten Jahr nicht wiederholt, ist er halt auch ganz schnell wieder weg und kein Headcoaching-Kandidat mehr. Klar. Auf der anderen Seite muss Bobby Slowik aber auch in seine Fähigkeiten vertrauen und sagen, hey, natürlich mache ich das im nächsten Jahr nochmal. Ja. Ich muss noch beweisen, dass ich das kann. Und dann, wenn du es zwei Jahre nacheinander abgerufen hast und du kommst aus dem Tree Shanahan McVay, und das ist ja bei Slowik der Fall. Ich glaube, dann ist er nächstes Jahr sogar noch größerer Name als Ben Johnson, weil dieser Coaching-Tree ist einfach so gefragt gerade. Und wenn du das zwei Jahre nacheinander in einem Team eines Defense-Minded Head-Coaches gezeigt hast, ich glaube, dann bist du der Name schlechthin. Und Slowik tut gut daran. Auch Dan Quinn ist gerade noch im Gespräch bei den Commanders, aber für ihn gilt praktisch, ja, du kriegst eine zweite Chance, aber du kriegst keine dritte. Also, wir haben über Spagnuolo vorhin schon gesprochen. Wir haben hier Josh McDaniels, der seine zweite Wirkungsstätte als Headcoach hatte und danach nicht nochmal wieder gefragt wird. Also, das ist jetzt so einer, den kannst du als Offensive Coordinator irgendwann mal wieder in die NFL holen und dann weißt du,
der ist gut.
Der ist gut und der macht das die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Den holt mir hier niemand mehr weg. Und das ist halt ähnlich wie Spagnuolo bei den Chiefs. Das ist ein Pfund, weil die Texans hätten das dieses Jahr zu spüren bekommen, wenn nach einem Jahr Slowik mit einem jungen Quarterback und Stroud sich im zweiten Jahr direkt wieder an neuen Playcaller, an eine neue Offense vielleicht, an andere Termina. Jeder Coach hat auch andere Begrifflichkeiten, die er verwendet, wenn er sich an das gewöhnen müsste. Das ist immer wieder ein Downgrade, was die Chiefs zum Beispiel auch seit Ewigkeiten nicht haben, weil Mahomes halt mit Reed in erster Linie arbeitet und dann mit einem Offensive Coordinator, der aber auch immer aus diesem Tree kommt, der immer ein Ziehsohn von Reed ist.
Willst du noch mal wissen, wie gut Spagnuolo war als Head Coach?
Kriegst du das gerade zusammen?
Nee, es war eigentlich, ich habe das parallel gegoogelt.
Ja, danke.
11-41, Regular Season Record, 21% gewonnen.
Ja. So. Den rufst du halt nie wieder an.
Jedenfalls nicht deswegen.
Nee, und Spag ist auch nie wieder zu irgendeinem Interview eingeladen worden.
Aber er war mal DC der Frankfurt Galaxy. So, 98.
Alles klar. So, aber dann sind wir ja schon an dem Punkt, dass die Commanders jetzt Also wie gesagt, an Dan Quinns Stelle würde ich es ehrlich gesagt nicht machen, weil Dan Quinn sollte abwarten und auf die passende Situation warten, wo er sagt, okay, hier finde ich nochmal sehr gute Bedingungen vor, weil ich bekomme keinen dritten Schuss. Wenn ich Head Coach sein will, muss ich es jetzt halt unter den Bedingungen schaffen. Und die Commanders sind mit ihrer Franchise einfach an so einem unsicheren Punkt. Denn Quinn würde jetzt auch nicht zu den Panthers gehen. Das kannst du einfach nicht machen. So, dann hast du Bienemi, Glenn, über den wir schon gesprochen haben, und eben den genannten Weaver, der Ravens Assistant Head Coach, Defensive Line Coach gewesen ist. So, ich gehe stark davon aus, dass es ein, ja, dass es ein Trostpreis werden wird bei den Washington Commanders, dass sie nicht. Also,
ich würde Glenn und Weaver nicht als Trostpreis bezeichnen.
Es sind die Kandidaten, die auch bei anderen Teams im Gespräch waren und die bei anderen Teams nicht die Nummer 1 gewesen sind. Das ist halt die Wahrheit. Das heißt nicht, dass sie am Ende nicht die besten Coaches sein sollen, aber die Commanders bekommen weder ihre Nummer 1 noch ihre Nummer 2, die sie auf dem Zettel hatten. Das ist mit Ben Johnson, Slowik und eventuell Dan Quinn jetzt eigentlich schon klar, dass sie die Top 2, vielleicht sogar Top 3 auf ihrer Liste nicht kriegen. Und dann kann das Resultat am Ende gut sein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Mike Rabel bei den Titans damals auf Platz 1 gestanden hat. aber ja, du gehst halt mit der Nummer 4 oder 5 ins Jahr. Und ja, das kann gut ausgehen. Das kann sogar der Glücksgriff sein, bis zum Ende sagst, jo, haben wir Glück gehabt, geil. Die haben sogar den besten Headcoach.
Am Ende des Tages war Sean Payton auch nicht die Nummer 1 bei den Denver Broncos. Oder den krassen Namen hatte.
Ja, genau. Und überlegt euch bitte auch einmal, wenn wir über Trainerkandidaten sprechen, und damit ist diese Folge obsolet. Nein, Quatsch. Guckt einfach mal auf die letzten Jahre, auf die letzten 5, 6 Jahre, welche gefeierten Headcoaching-Kandidaten einen Job bekommen haben und wer von denen heute noch einen Job hat. Und welche Teams teilweise jetzt gerade in diesem Prozess schon wieder dabei sind, einen neuen Coach zu suchen. Frankreich war letztes Jahr der erste, der vom Markt weg war, und alle haben gesagt,
das ist die sicherste Nummer gewesen. Jeder hat gesagt, der Typ, also man war bei dem Mikko Ryans so, ja, der hat Potenzial, aber man war so, yo, das ist richtig smart von den Colts, dass sie sich den gesichert haben, weil bei dem wusste man, der funktioniert.
Ja. Und jetzt gerade feiern wir das, was Dan Campbell gesagt hat. Damals haben sich alle darüber lustig gemacht, dass er über kniescheibenfressende Spieler geredet hat. Und als er missmutig in der zweiten Woche des Training Camps zugeben musste, er hätte ja auch gerne einen Joint Practice mit einem anderen Team machen wollen. Er hat sich aber zu spät darum gekümmert, sich mit anderen Teams auseinanderzusetzen, damit man das terminiert kriegt. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für einen Headcoach. Dass du das nicht hinkriegst, ne?
Auch da profitiert er gerade davon, dass er gewinnt.
Der Start war stolpernd, aber dann am Ende hat er es ihm gezeigt. Und,
aber die Sätze fliegen mir dann oft über die Füße. Verliert er 5 Spiele in Folge, kommt genau das raus.
Na gut, er hat in Jahr 1 ja fast nur verloren. Und trotzdem haben sie.
Ja, aber die haben tough gespielt. Das war der Punkt.
Genau.
Sie waren tough. Genau. So, alles, was er gesagt hat, hat erstmal gestimmt. Sie haben immer 100% gegeben und sie haben die Detroit hat sich nie abschlachten lassen.
Und das ist so.
Ja. Ich hab 2 Fragen an dich, die du versuchst bitte kurz zu beantworten. Harte Coaches haben ausgedient. Ja oder nein?
Was meinst du mit harte Coaches?
Ja, sowas wie Belichick, sowas, so alte Knochen.
Nicht Rabel und Campbell, sondern.
Ja, so alte Knochen, so alte Männer, die richtig verbittert sind und dich durchbeleidigen.
Ja, das hat die National Football League hat jetzt auch gemerkt, dass was der professionelle Sport eigentlich schon seit Jahren verstanden hat. Ich meine, im Fußball kommt auch keiner mehr mit Giovanni Trapattoni um die Ecke. Lebt der überhaupt noch? Entschuldigung.
Ja,
falls es nicht so ist, dann sorry.
Ich glaube, der lebt noch. Okay, warum kommt kein Coach vom College, kein junger Coach vom College in die NFL?
Erstmal, weil sich junge Coaches aus dem College in den letzten Jahren nicht durchgesetzt haben. und auch NFL-Entscheidungsträger immer mit dem Trend gehen. Und zweitens, weil diese Coaches auf dem College-Level so viel Kohle verdienen, dass erstmal ein NFL-Team kommen muss und bereit sein muss, ihnen das zu zahlen. Also Matt Rhule hat von den Panthers halt diesen mega fetten Vertrag bekommen, weil er den im College halt auch hatte.
So, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Folge. Nächste Woche reden wir hier über den Super Bowl. Am Wochenende fangt ihr langsam mit der Draft-Coverage an. Das war mir im Blumenpflücken. Hört euch diese Folge an. Sagt sie allen Menschen weiter. Ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Ja, macht's gut, miteinander.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.